Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten.
Moin! bevor wir heute mit dem Thema starten, wollte ich nochmal in den Raum werfen. Lieber Thorsten, lieber Carsten, hi, ihr seid natürlich auch da, ihr dürft euch gleich zu Wort melden. Das ist heute die 50. Folge, die wir zusammen aufnehmen. Beziehungsweise wir haben ja eine Folge gehabt mit unserer Gästin Silke. Aber ansonsten, wir immer in der Dreierrunde. Folge 50 ist das heute von uns dreien.
Yeah, wir haben ja auch fast einjähriges, ne? Erster Anfang April, ja, passt ja, wir waren echt fleißig.
Wahnsinn, Wahnsinn, ja, die Zeit
verfliegt. Wir haben durchgehalten, hi.
Hi.
Hallo.
um jetzt den Bogen zu schwingen, ich habe das gar nicht so geplant jetzt hier, aber unser Herz schlägt ein bisschen höher, weil das heute die 50. Folge ist. Das ist jetzt wieder, um zum Thema zurückzukommen.
Ui. Ui. Das ist genau unser Ding, ne?
Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir denn eigentlich unsere Herzfrequenzbereiche bestimmen können. Und da kommen wir nämlich zum Herz höher schlagen, denn wir werden viel auch über die maximale Herzfrequenz reden. Es ist ja heute so, dass viele Laufuhren uns mittlerweile Herzfrequenzbereiche vorgeben, an denen wir uns im Training orientieren können. Aber ich kenne das von vielen Leuten, die Athleten und Athletinnen von mir und auch von unseren Mitgliedern im Ausdauerclub, dass sie immer diese Herzfrequenzbereiche da vorgegeben bekommen, aber das gar nicht so genau einordnen können. Sie wissen eigentlich gar nicht, wie die bestimmt werden. Und wir wollen heute da mal ein bisschen genauer reingehen in das Thema, wie die Herzfrequenzbereiche bestimmt werden können und auch ein bisschen darüber sprechen, wie das mit den Uhren so passiert, ob das wirklich so genau ist, was man dabei beachten möchte. Und vorweg möchte ich gerne schon mal sagen, dass die Berechnung der verschiedenen Herzfrequenzbereiche immer nur eine Schätzung oder Annäherung an die echten Werte ist. Und trotzdem gibt es aber verschiedene Verfahren, die es ermöglichen, die Herzfrequenzbereiche zu bestimmen, beziehungsweise es ist immer zu einem gewissen Grad annähernd bestimmt. Das ist wichtig zu sagen. Wie sieht denn das bei euch aus? Thorsten, kennst du deine Herzfrequenzbereiche? Und wenn ja, mit welcher Methode hast du sie bestimmt?
Tatsächlich mit der Schätzung und der Annäherung, wie du es gerade genannt hast, kann ich die Frage mit Ja beantworten. Also im Großen und Ganzen kenne ich sie, wobei ich mir schon bewusst ist, dass es halt eine Annäherung ist. Und ich sage jetzt mal 2, 3 bis 5 Schläge plus minus würde ich da schon reinnehmen. Also ich bin da jetzt nicht so einer, der da zu sehr drauf achtet. Wie ich sie bestimmt habe, also ich habe alles Mögliche über die Jahre ausprobiert und aktuell, wenn ich das mal mache, dann mache ich das über diesen Laktatschwellentest an meiner Garmin-Uhr. Da werden wir später mal noch ein bisschen genauer eingehen. Schon mal vorab, mit Laktat hat es aber wenig zu tun.
Okay, Carsten, wie sieht es bei dir aus? Also auch als du noch voll im Training warst, wir wissen ja, du bist so ein bisschen raus gerade. Wie hast du das gehandhabt mit den Herzfrequenzbereichen?
Ja, ich bin ein großer Anhänger von Joey Friel als Triathlon-Trainer und der hat quasi ein eigenes Modell entwickelt. Mhm. Das ist nicht eigen entwickelt, sondern das hat er auch mit anderen zusammen, mit dem Andy Kogan zusammen entwickelt für Triathleten, was ein bisschen feingliedriger ist, was die Sache aber nicht unbedingt leichter macht im Training der Steuerung, wo man einfach nur noch ein paar mehr Herzfrequenzbereiche hat, in denen man trainieren kann. Und tatsächlich bei Läufern...
Daten-Nerd.
Ja, genau. Und bei Läufern gibt es halt das... Also es nennt sich tatsächlich Joey Friel for Running als Modell. Das basiert auf die Maximalleistung von 5 oder 10 Kilometer Läufen.
Mhm. Okay. Das heißt, du hast dann sozusagen einen 5- oder 10-Kilometer-Test als Basis genommen, um deine Herzfrequenzbereiche zu bestimmen, dann mit dem Rechenmodell von Friel.
Ja. Ist übrigens total spannend, ne? Jetzt, wo du es gerade erwähnst, wir haben uns da ja auch nicht im Vorfeld abgesprochen oder so, aber wenn ich so 10 Jahre zurückdenke, ja, genauso habe ich das damals auch gemacht.
Du meinst, als du noch dann ernsthaft trainiert hast, in dem Sinne von mit großen Zielen, wo du auch krass deine Herzfrequenzbereiche genutzt hast? Weil ich glaube,
ja, weiß ich, ob ich die wirklich so brutal genutzt habe, aber tatsächlich war ich damals auch schon so ein Daten-Nerd und wollte es halt schon ungefähr wissen. Und Joe Friel war halt, ich meine, es ist halt für jeden, der Triathlon macht, zumindest damals und sicherlich auch noch heute, er ist ja nicht umsonst die Triathlon-Bibel, ne? Und ja, da habe ich eigentlich alles mal ausprobiert und das war eigentlich das, wo ich echt auch hängen geblieben bin, ja. Also.
Okay, interessant. Ja, wir werden
und
ja
du?
Jetzt. Ja, also ich nutze es auch tatsächlich, wobei ich auch dazu sagen muss, dass, dass ich das hauptsächlich nutze. Nee, ich muss weiter ausholen. Ich glaube, man kann sagen, wenn man viele, viele Jahre den Sport betreibt und diverse Leistungstests gemacht hat, zu dem Thema kommen wir ja auch noch, dann weiß man irgendwann so, ne, ungefähr kennt man einfach seine Herzfrequenzbereiche im Großen und Ganzen. Und je ambitionierter ich im Training unterwegs bin, desto wichtiger ist das für mich und desto wichtiger wird es dann auch regelmäßig mal, das zu überprüfen, sag ich mal. Und dadurch, dass das aber in den letzten Jahren oder in seit vielen Jahren jetzt, was das Thema Leistungsoptimierung im Sinne von, ich will irgendwelche Bestzeiten erreichen, nicht so eine wahnsinnige Rolle gespielt hat, weil ich ja eher dann auf der Langdistanz im Triathlon unterwegs war, auch dann schon, wenn man irgendwie Richtung Half Ironman guckt, wo es für mich eher darum ging, irgendwie da gut durchzukommen und mich in allen Bereichen so ein bisschen zu verbessern, ohne aber jetzt auf so absolute Leistungsoptimierung zu schauen, was jetzt irgendwelche Zeiten angeht. Da ist tatsächlich für mich, also es ist, ich muss echt überlegen, wann ich das letzte Mal so einen ernsthaften Test gemacht habe, um die Bereiche genau nochmal zu kontrollieren. Das ist echt ein paar Jahre her, würde ich sagen. So, jetzt bin ich aber im Moment absolut weit entfernt von einer super Form für mich persönlich, aber ich möchte wieder dahin kommen. Das heißt, es wird jetzt wieder mehr Thema für mich, auch da mal zu gucken und eben gerade dann jetzt auch, wo das Ziel vielleicht mehr wieder ist, mal so ein bisschen die Leistung zu verbessern, auch auf bestimmte Distanzen, da dann regelmäßig tatsächlich das zu überprüfen. Und da bin ich auch bei Friel eigentlich und also ich mag das, diese Möglichkeit, das über einen 5- oder 10-Kilometer-Test zu machen, weil, will es nur noch mal kurz anschlagen, da kommen wir auch noch später dazu, weil es halt unglaublich schwer ist, das Ganze außerhalb eines Wettkampfes zu machen und 5 und 10 Kilometer sind halt Formate, wo du halt regelmäßig Wettkämpfe hast und ein Wettkampf ist eine gute Möglichkeit, das dann wirklich auch erfolgreich so einen Leistungstest durchzuführen. Ja, die andere Möglichkeit, da kommen wir auch zu, da spoilere ich auch jetzt schon ein bisschen, ist die Leistungsdiagnostik. Das ist natürlich dann auch immer nochmal mit zusätzlichem Aufwand verbunden, den man da betreiben muss. Und meine letzte Leistungsdiagnostik habe ich, glaube ich, 2018 oder 2019 gemacht. Also das ist auch echt schon 4, 5 Jahre her. Mhm. Genau. Mhm. Ja, also kein absolut festgelegtes Protokoll tatsächlich, muss ich sagen, was ich habe. Ja, ich mag es doch gerne, so einen Leistungstest im Rahmen eines Wettkampfes zu nutzen, weil das für mich persönlich sehr gut funktioniert, weil, wie gesagt, zum Thema kommen wir ja, dass so ein Selbsttest wirklich erfolgreich durchzuführen sehr, sehr schwer ist, meiner Meinung nach. Genau. Mal zurück zum Thema, um in die individuelle Herzfrequenzbereiche auch erfolgreich berechnen zu können, braucht man die maximale Herzfrequenz. Was ist eigentlich die maximale Herzfrequenz? Das ist die Herzfrequenz, bei der du die maximale körperliche Anstrengung erreichst. Ja? Also wo du wirklich an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und basierend auf der maximalen Herzfrequenz werden dann die sogenannten Herzfrequenzbereiche berechnet. Das sind dann immer prozentuale Zonen der maximalen Herzfrequenz. Das klingt erstmal jetzt vom Prinzip her einfach. Also wir brauchen nur die maximale Herzfrequenz und dann haben wir halt bestimmte Prozentbereiche, auf denen wir basierend dann eben die verschiedenen Herzfrequenzbereiche berechnen können. Ich würde aber mal behaupten, dass die allerwenigsten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die das zum Beispiel, und das ist glaube ich bei den meisten so, auf Basis ihrer Laufuhr halt angezeigt bekommen, ihre maximale Herzfrequenz und basierend darauf die Herzfrequenzzonen, dass das wirklich korrekt ist, weil ich glaube, dass bei den allermeisten die wirkliche maximale Herzfrequenz höher ist als die, die die Uhr einem anzeigt. Wie seht ihr das?
Also die maximale Herzfrequenz erreichst du, wenn der Säbelzahntiger hinter dir her ist und du um dein Leben rennst. Jetzt sind die Säbelzahntiger schon ein paar Jahrhunderte ausgestorben und wir rennen Gott sei Dank nicht mehr so oft um unser Leben. Insofern unterstreiche ich es sofort.
Du, Carsten?
Ich gehöre ja zu denen, die immer sagen, die Uhren sind nicht so schlecht, wie sie gemacht werden.
Sagt ja auch keiner, dass es total schlecht ist, ja.
Ja. Also, ich glaube, dass diesem ganzen Herzfrequenzthema dass das ein bisschen überhöht wird in der Trainingsszene. Jetzt lehne ich mich zwar ganz weit aus dem Fenster.
Kann man das mal als einzelnes Statement irgendwo rausnehmen, weil auch das unterschreibe ich hundertprozentig und ich weiß, da gibt es viele, die draußen, die jetzt wirklich zucken, aber es ist okay, ich sehe also das ganz genauso.
Also ja. Ich glaube, dass es ein total wichtiges Trainingsinstrument ist. Das Problem ist bloß, unser Körper hat keine Schwellen. Also wir haben halt Zonen, die wir da definieren, die.
Achso, ich dachte, wir wären Maschinen und da ist genau eingetragen, genau. Das ist die und die Herzfrequenzzahl.
Das heißt,
0 und 1.
Also ich glaube schon, dass du eine unterschiedliche maximale Herzfrequenz erreichen wirst an unterschiedlichen Lauftagen. Da kommen wir ja gleich auch noch so ein bisschen dazu, was sind denn so Einflussfaktoren. Und es ist einfach auch tagesformabhängig, wie hoch deine maximale Herzfrequenz ist. Und theoretisch müsste man die eigentlich jeden Morgen, glaube ich, erstmal neu bestimmen.
Ja, viel Spaß dabei. Genau. Da bin ich raus. Das ist ja Hölle auf Erden. Ich muss jetzt jeden Morgen meine maximale Herzfrequenz erreichen.
Ja, also wenn du optimal immer nach der optimalsten Herzfrequenz trainieren willst, dann müsstest du sie eigentlich jeden Tag neu bestimmen.
Okay, aber die Frage jetzt,
warte mal. Da muss ich ganz kurz noch einhaken. Reden wir wirklich von der physiologisch möglichen maximalen Herzfrequenz, weil
das ist nicht nach der du trainieren musst. Das ist auch so ein weit verbreiteter Irrtum. Die maximale Herzfrequenz, auf die sich deine Trainingszonen beziehen, ist nicht die physiologisch maximal erreichbare, weil die ist, glaube ich, bei uns tatsächlich, wie du sagtest, bei allen ein bisschen höher, wie das, was wir im Training tatsächlich abrufen können. Sondern wir reden von der maximal zur Verfügung stehenden Herzfrequenz an dem Tag, an dem Moment in dem Training.
Wenn du das so interpretierst, dann wird eigentlich schon deutlich, dass Herzfrequenzzonen wichtig sind. Also ich finde die durchaus wichtig, aber sollte halt nicht der alleinige Indikator sein. Lass uns nochmal mehr aufs Thema eingehen. Ich war ja, die ursprüngliche Frage, die ich euch gestellt hatte, war ja, wie ihr das seht mit den Uhren. Ne? Ich habe ein aktuelles Beispiel aus meinem individuellen Coaching von einem Athleten, der seit einem Jahr regelmäßig läuft und das Ziel hat, auf kürzeren Distanzen schneller zu werden, mal ganz grob jetzt gesprochen. Und der hat mir, also der ist selbst auch ein großer Daten-Nerd, ist beruflich auch im IT-Bereich unterwegs und wirklich ein richtiger Datenfreak. Und
was hat mag das denn auch, miteinander zu tun?
Naja, da kommen wir zu dem Thema. Mag es halt auch tatsächlich da rumzuspielen mit den Daten, die Uhren und Co. und Apps und hast du nicht gesehen, alle so ausspucken. Und der hat mir halt in unserem Erstgespräch erzählt, ja, er hat seine maximale Herzfrequenz ist 170 oder 171, glaube ich, irgendwie sowas. Also wenn derjenige zuhört, nagel mich nicht drauf fest, aber irgendwie so in dem Bereich war es. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir machen erstmal jetzt zu Beginn unseres individuellen Coachings, machen wir mal einen Leistungstest. Hab das mit ihm abgesprochen, auch da immer ganz, ganz wichtig, muss ich vielleicht dazu sagen, als Zeitnot. Das ist nichts, was man unbedingt, was jeder unbedingt bei mir machen muss, weil das braucht bestimmte Voraussetzungen und ich mache das nur mit Leuten, mit denen ich das vorher abgesprochen habe, wo ich mir relativ sicher bin, dass es funktionieren kann. Aber er hatte da Bock drauf und ich habe ihn auch ein bisschen halt da vorher, sag ich mal, eingeführt, wie das laufen muss, damit es funktioniert. Hat er einen Leistungstest gemacht, er hat tatsächlich den 5 Kilometer auch Leistungstest gemacht, also 5 Kilometer maximal laufen. Im Idealfall läuft das so, dass man dann am Ende nochmal, also man läuft die fünf Kilometer am Limit und die letzten 1 bis 2 Minuten läuft man nochmal vor dem Säbelzahntiger dann nochmal zusätzlich weg, damit es funktioniert, genau. Und dann schaut man, was die maximale Herzfrequenz ist während dieses Laufs dann und dann am Ende sollte die dann sein, natürlich, wenn das optimal läuft. Und da war er über 190, wo halt seine Uhr vorher bei 171 irgendwie so war. Ne?
Ist übrigens überhaupt nicht überraschend. Also überrascht mich jetzt gar nicht, weil es genau für diejenigen, die eine höhere Herzfrequenz haben als den Standard, völlig typisch. Ne?
Ja, aber weil, das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel, ne? Wo man sieht, okay, also das, was die Uhren einem sagen und das, was die Realität ist, ist oft, glaube ich, durchaus, da ist eine Diskrepanz. Und gerade halt bei Leuten, so wie er jetzt ein gutes Beispiel ist, er ist noch ein recht unerfahrener Läufer oder recht, er ist ein unerfahrener Läufer, so läuft noch nicht so lange, da ist es halt, ist das auch häufiger der Fall, dass die wirkliche maximale Herzfrequenz höher ist als das, was die Uhren sagen. Wenn Leute über viele Jahre laufen und auch verschiedene Formen der Laufintensitäten gewohnt sind, ne, dann nähert sich der Wert, glaube ich, mehr dem realen Wert an, als wenn die Leute unerfahren sind und gerade so dieses in verschiedenen Intensitätsbereichen Laufen überhaupt nicht gewohnt sind. Ne? Was doch ganz
lass
normal
ist. Ne? Ja, lass uns vielleicht kurz da an der Stelle mal einhaken, wie denn die Uhren da ticken an der Stelle. Die Uhren machen das so, dass sie am Anfang, du gibst ja dein Alter an, damit bestimmen die erstmal so über diese Standardformel, da kommen wir ja nachher auch nochmal dazu, erstmal einen Grundwert und dann messen sie einfach. Und wenn du dich im Training nie ausbelastest und nie an diese Grenzen gehst, ja, dann wird halt immer meistens dieser Wert dann angenommen und dann wird er halt nicht genauer. Ne? Wenn du halt in deinem Training immer dein, ich sag jetzt mal, Trott hast und immer die gleiche Geschwindigkeit, ne? Ja, dann, wie soll dann auch eine Uhr feststellen, dass das Herzfrequenz jetzt mal höher gekommen ist. Ne? Genau. Wenn dein Training abwechslungsreich ist und du dich ab und zu mal, und das ist ja genau das, was du gesagt hast, wenn du über viele Jahre viele Daten gesammelt hast, ein paar Wettkämpfe vielleicht dabei hast oder auch mal ein paar Sprinttraining und Dinge, wo du wirklich mal an die berühmte Kotzgrenze gegangen bist, ja, dann wird es natürlich genauer über die Jahre. Ne? Wobei da kommt ja noch ein paar andere Faktoren dazu, aber da kommen wir ja ein bisschen noch genauer drauf. Ne?
Ja. Okay, lasst uns genauer reinschauen. Bevor wir aber genauer reinschauen, ganz wichtig, und wir werden das sicherlich nochmal wiederholen im Verlauf dieses Podcasts, die maximale Herzfrequenz ist individuell und die kann von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein und die ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Das ist erstmal wichtig vorab zu sagen. Und es gibt verschiedene Einflussfaktoren auf die maximale Herzfrequenz. Das ist zum einen das Alter. Es ist so, dass mit zunehmendem Alter die maximale Herzfrequenz sinkt. Man sagt so ungefähr ab tatsächlich dem 20. Lebensjahr beginnt die maximale Herzfrequenz zu sinken. Und da gibt es auch so Daumenregeln, so alle 5 Jahre, ich glaube 4 bis 5 Herzschläge sinkt die. Aber auch das ist halt so eine Daumenregel. Ne? Aber es zeigt, okay, die sinkt doch deutlich ab mit zunehmendem Alter. Davon kann man ausgehen. Die Größe ist tatsächlich ein Faktor. Wenn man kleiner ist, hat man tendenziell eine höhere maximale Herzfrequenz. Übrigens auch HF Max genannt, wenn ich jetzt irgendwann mal HF Max sage, Abkürzung für maximale Herzfrequenz. Also deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Frauen durchschnittlich eine höhere maximale Herzfrequenz haben im Vergleich zu Männern, weil eben je kleiner man ist, tendenziell, desto höher ist die maximale Herzfrequenz.
Warum ist das so?
Kannst du mir das beantworten?
Ja, weil kleinere Menschen eher kleinere Organe haben und die Herzfrequenz, ja, stimmt, das Volumen an, die Herzfrequenz, also die Herzfrequenz entscheidet ja ganz extrem darüber, wie hoch das Pumpvolumen ist, was ich durch meinen Herzmuskel durchkriege.
Klingt logisch, ja.
Und kleinere Menschen.
Again, but learned.
Ja,
genau.
Sehr gut. Ein weiterer Punkt, der wahrscheinlich der wichtigste Punkt ist bei dem Ganzen, ist die Genetik. Also es ist, man hat einfach eine gewisse genetische Vorgabe, sag ich mal, in welchem Herzfrequenzbereich man sich so bewegt. Und auch ein Punkt, der einen Einfluss hat, ist die Höhenlage. Wenn jetzt die Leute mal wieder überlegen, ja okay, habe ich schon mal gehört, bei den Profis, die gehen immer irgendwie ins Höhentraining. Das spielt tatsächlich eine Rolle, weil da das auch eine Auswirkung auf die Herzfrequenz hat. Und ich will jetzt nicht auf das Thema Höhentraining eingehen. Vielleicht ist es mal spannend, dass wir darüber mal einen Podcast machen für die absoluten Freaks unter unseren Hörern und Hörerinnen, wie das zusammenhängt. Aber auch die Höhenlage spielt eine Rolle. Generell ist es so, dass Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen in der Regel eine niedrigere maximale Herzfrequenz haben als untrainierte Leute. So, das heißt, ganz wichtig, mit Training erreichst du also gerade nicht, dass deine maximale Herzfrequenz ansteigt. Weil ich glaube, viele Leute denken, ja okay, maximale Herzfrequenz, wir denken ja immer in Leistungsgedanken, also je höher, desto besser, ist ja so, dass der natürliche Impuls, den wir haben, da zu denken. Und durch Training muss es dann ja besser, also höher werden. Aber das Gegenteil ist tendenziell eher der Fall, dass wenn man gut trainierter Ausdauersportler oder Ausdauersportlerin ist, die maximale Herzfrequenz eher absinkt, als dass sie ansteigt. Es ist aber wiederum andersrum auch überhaupt gar kein Problem, wenn du eine hohe maximale Herzfrequenz hast. Du musst es halt, also die kann auch durchaus über 200 sein. Klingt ja erstmal so für die Leute, oh mein Gott, Puls über 200. Aber das ist auch überhaupt nicht problematisch und total okay. Du musst es halt nur wissen, damit du halt auch in den richtigen Herzfrequenzbereichen trainierst. Nochmal, deswegen, die Herzfrequenz, die maximale Herzfrequenz, Entschuldigung, ist kein Gradmesser für die Leistungsfähigkeit. Das heißt, zwei gleich gut trainierte Menschen, die dasselbe Geschlecht haben, die mit das gleiche Alter haben, die gleich groß sind, ne, haben wir alles erwähnt, sind Einflussfaktoren für die maximale Herzfrequenz, können völlig unterschiedliche maximale Herzfrequenz haben, bei identischer Fitness. Und das heißt halt nochmal, ich will das nur nochmal sagen, weil ich weiß, dass viele Leute das falsch einordnen, die maximale Herzfrequenz ist kein guter Indikator zur Einschätzung deiner Fitness. Wenn du da auf die Herzfrequenz gucken willst, um irgendwie einen Indikator zu haben, wie fit du bist, da ist dann eher der Ruhepuls für geeignet, um zu schauen, okay, wo bewegt sich eigentlich gerade meine Fitness. Auch da, der ist individuell, aber da kannst du dich vergleichen und das als besseren Indikator nutzen.
Und um das vielleicht nochmal auf ein Beispiel zu bringen, also von diesem absoluten Wert von Herzfrequenz runter auf das, was ja man öfters mal hier und da liest, auch bei uns in den Gruppen, die typische Frage, ich laufe immer bei Puls 130. Das ist erstmal eine Aussage,
die keine Aussage hat.
Gar nichts. Also es sagt halt gar nichts aus.
Keine Aussagekraft hat.
Das ist wie, ich laufe mit grünen Schuhen oder mit blauen Schuhen. Es sagt gar nichts aus. Und auch wenn du jetzt mit einer Freundin, mit einem Freund unterwegs bist und ihr das gleiche Tempo lauft und auf eure Uhren schaut und jeder sagt, hier, ich habe 150 Puls, ich habe 130 Puls. Auch das sagt gar nichts.
Ja. Genau.
Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, wie man sie jetzt nur exakt bestimmen kann, die maximal, warum ist es trotzdem so ein wichtiger Indikator? Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, eigentlich ist die total individuell, total schwer bestimmbar und
das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem wichtig ist. Du kannst nur nicht über allgemeine Annäherungsmethoden da gut hinkommen, weil es halt für jeden unterschiedlich ist. Aber es heißt nicht, dass es trotzdem irgendwie wichtig ist, da das für dich persönlich zu kennen, um in den richtigen Herzfrequenzbereichen zu trainieren, weil natürlich es eine Rolle spielt, in was für einem Herzfrequenzbereich du dich bewegst, wenn du trainierst mit den verschiedenen Trainingszielen, den Zielen, die bestimmte Trainings haben, ne? Und deswegen solltest du deine Herzfrequenzbereiche trotzdem wissen. Ne? Nur da,
das meinte ich gar nicht, besonders eher so, wie du es gerade beschrieben hast, wenn die so schwer messbar ist und so individuell ist, warum ist es dann trotzdem eine der wichtigsten Kenngrößen, um überhaupt die Herzfrequenzbereiche zu bestimmen?
Warum die maximale Herzfrequenz eine der wichtigsten Kenngrößen ist?
Ja, warum das trotzdem immer wieder herangezogen wird, um diese
Zonen... Naja, weil, das haben wir ja am Anfang gesagt, darauf basieren ja die Modelle
für die Herzfrequenzbereiche. Ich könnte ein neues Modell wissenschaftlich erfinden.
Ihr kannst ja mal machen. Bisher hat es aber keiner gemacht. Bisher werden die Herzfrequenzbereiche prozentual basierend auf der maximalen Herzfrequenz berechnet.
Ja, und das liegt daran, dass es halt die einzigste Wert ist, neben der Threshold-Wert tatsächlich, den man auch noch wissenschaftlich bestimmen kann.
Den Schwellenwert mal übersetzt. Schwellenwert.
Ja, genau.
aus dem heraus man tatsächlich die Zonen ableiten kann.
Ja.
Genau. Also alle anderen Werte, die man sonst so berechnet und die man ermitteln kann, müsste man immer ins Verhältnis zur Leistung setzen.
Ja.
Und da gibt es keine allgemeingültigen Formeln. Und genau deswegen kann man alle anderen Werte nicht dazu benutzen, alleine um die Zonen zu berechnen.
Genau.
Und das macht sie so wertvoll, obwohl sie so ein schwammiger Wert ist.
Genau, aber wenn es einfach wäre, dann wäre es ja langweilig,
würde man sagen.
Ne? Genau.
Es benutzte jeder, das ist ja das Problem.
Lass uns mal dazu kommen, wie kann man denn die maximale Herzfrequenz und damit auch die verschiedenen Herzfrequenzbereiche berechnen. Also es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten der Berechnung. Die erste Art sind tatsächlich allgemeine Formeln. Die zweite Methode ist über eine Leistungsdiagnostik und die dritte Methode ist über Feldtests, die man in Form auch von Selbsttest machen kann. Lasst uns mit der schlechtesten Methode starten, von der wir abraten. Das ist die Methode der allgemeinen Formeln. Davon haben sicherlich die meisten von euch schon mal gehört. Die bekannteste ist, dass man einfach sagt, die maximale Herzfrequenz berechnet man 220 minus Alter. Das ist die sogenannte Fox-Formel. Und genau, das, wenn ihr uns gut zugehört habt bis hierhin, könnt ihr schon sagen, dass das Mist ist, weil wir haben ja gesagt, super individuell. Und wenn es super individuell ist, dann sind eigentlich alle allgemeinen Formeln für die Tonne, auf Deutsch gesagt. Es gibt trotzdem...
Und das ist die allerungenaueste von diesen, die in die Tonne gehören.
So sieht's aus. Dann, weil das einige dann auch herausgefunden haben, dass das eigentlich keine brauchbare Formel ist, ist dann auch nochmal versucht worden, ein bisschen genauer darauf einzugehen. Es gibt also auch Formeln zum Beispiel nur für Frauen. Da nur als Beispiel erwähnt die Gulati-Formel, da wird die maximale Herzfrequenz berechnet 206 minus in Klammern 0,88 multipliziert mit dem Alter. Es gibt die sogenannte Hand-Formel, die richtet sich an aktive Menschen, sowohl Männer als auch Frauen. Also da wird sozusagen der Faktor berücksichtigt, bin ich sportlich oder nicht. Weil haben wir ja auch schon gehört, dass das auch durchaus eine Rolle spielt. Die lautet 211 minus in Klammern 0,64 mal Alter. Dann gibt es die Tanaka-Formel, die ist für Menschen über 40. Lustige Side-Note, sorry Carsten, muss ich jetzt erzählen. Ich habe ja hier das so ein bisschen vorbereitet mit diesen Formeln, die es gibt. Und ich habe dir diese verschiedenen Formeln vorher genannt und du kanntest nur die Tanaka-Formel. Da habe ich gesagt, ja, ist ja kein Wunder, dass du die kennst, weil das ist für die Menschen über 40.
Na, danke auch. Ey, Hanna, Vorsicht, ja, dünnes Eis, dünnes
also,
Eis.
Die Fox-Formel, muss ich ja zuhören, kannst du natürlich auch die 220, aber ja. So von diesen nochmal spezifischeren. Die Tanaka-Formel für die Menschen über 40, die lautet 208 minus in Klammern 0,7 mal Alter. Und dann gibt es noch die Winnie-Spanaus-Formel, die begegnet einem tatsächlich auch öfter, die nochmal zwei spezielle Formeln hat, sowohl für Männer als auch für Frauen und die lautet bei den Männern 223 minus 0,9 mal Lebensalter und bei den Frauen 226 minus Lebensalter. So, also ihr seht schon, es gibt irgendwie diverse Formeln, wo dann auch versucht wird, gewisse Faktoren mit reinzunehmen, um die Formeln genauer zu machen. Aber am Ende bleibt, jede Formel, die versucht zu verallgemeinern, ist ungenau, denn wir haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, die maximale Herzfrequenz ist sehr individuell und die verschiedenen Einflussfaktoren, die kann man einfach in so einer allgemeinen Formel nicht abbilden, dass die für dich und mich dann wirklich genau ist. Die mag dann mal Zufallstreffer für jemanden natürlich stimmen, das kann natürlich immer sein, aber es ist wenig, also meine Sicht, weiß nicht, wie ihr das seht, aus meiner Sicht ist es wenig sinnvoll, irgendeine dieser Formeln zu nutzen, um die maximale Herzfrequenz zu bestimmen, weil es einfach, einfach immer ungenau ist.
Ich habe ungenau, also,
ja, mach du. Nee, mach du erstmal.
Also, was ich jetzt gerade mal auf die Schnelle gemacht habe, ich habe jetzt gerade mal schnell einen Taschenrechner angeworfen und habe die Formeln mal alle durchgerechnet und zwischen den Minimal, was übrigens die Fox-Formel ist, also die Standard, hat den minimalsten Wert bei mir. Und im Maximalwert liegen 9 Schläge bei mir. Mhm, also das viel. Sieht man schon mal, das ist ein ziemlich großer Range, ne? 10 Schläge, fast Unterschied zwischen Min und Max. Und in Wahrheit liege ich ziemlich in der, also nee, Wahrheit ist immer relativ, weil Wahrheit genau weiß ich nicht. Aber ich werde so ungefähr in der Mitte davon liegen. Aber das Spannende ist übrigens, um sich mal noch zu ver... Bei der Fox-Formel, für alle, die mal ein bisschen sich mit höherer Mathematik und mit Statistik beschäftigt haben, ne? Es ist ein statistischer Wert. Und für 50% der Menschen trifft die ungefähr zu. Ungefähr heißt plus, minus, 1, 2, 3 Schläge.
Ja,
okay. Die kann aber bis zu 20 Schlägen nach oben und nach unten abweichen. Da sieht man mal, wie krass diese Range ist, ne? Und das ist ja so, diese gaussische Normalverteilung ist ja dann der statistische Begriff dazu. An den Rändern sind halt die Anzahl der Leute gering, aber das macht's nicht. Es gibt die Leute eben, du hast es vorhin das Beispiel von deinem Athleten genannt, ne? Der gehört halt in den oberen Bereich, ne? Der ist halt vielleicht sogar schon Hochpulser, wenn man das so bezeichnen will, ne? Ja, das macht nichts, ist es halt so, ne? Aber da funktioniert halt die Formel hinten und vorne nicht, ne? Und ja, ungefähr auf die Hälfte der Bevölkerung kommt sie ungefähr hin und ich gehöre da auch dazu, wo es einigermaßen funktioniert, ne? Aber was nützt denn das, wenn du rechts oder links am Rand bist? Nützt dir gar nichts.
Du musst, also nicht mal gar nichts. Du musst nicht mal links oder rechts am Rand sein. Wenn du dir überlegst, du weichst 3 Schläge ab davon, das klingt ja erstmal nicht viel, ne? Von der Mitte. Das kann aber im Rahmen deiner Trainingsstimulation einen gewaltigen Unterschied machen, ob du dann tatsächlich hauptsächlich in einem aeroben oder anaeroben Bereich trainierst, ja. Einfach weil du dich in 3 Schläge vertust. Genau, also das zeigt eigentlich das ganze Dilemma. Ich habe gerade parallel versucht, mal herauszufinden, woher die Zahl 220 eigentlich kommt. Mhm. Weil tatsächlich jetzt, wo ich die hier so alle aufgeschrieben sehe, frage ich mich, warum die alle über 200 sind und von da aus losrechnen. Ich habe keine Antwort gefunden auf die Schnelle.
Das ist wahrscheinlich die jemals höchste gemessene Herzfrequenz von irgendjemandem und dann was draufgeschlagen und dann das abgerechnet irgendwie mit dem Alter, könnte ich mir vorstellen, dass das dann.
Ja, also ich habe einen entfernten Bekannten, der hat Pulswerte von über 200 gehabt und er hat immer beim Laufen da so riesige Probleme gehabt, weil es halt hinten und vorne nicht funktioniert hat mit diesen ganzen Formeln. Ne?
Ja.
Also falls irgendjemand weiß wissenschaftlich, warum das 220
genau,
ist.
Genau, schreibt uns mal, wird uns sehr interessieren. Wir wollen ja auch hier immer noch lernen.
support@ausdauerclub.de.
Ja, genau.
Ja.
Aber also wir sind uns einig, das ist nicht das Mittel, was ihr nutzen solltet, um eure maximale Herzfrequenz zu bestimmen, wenn ihr sie adäquat bestimmen wollt. Ne?
Es ist einfach nur ein Richtwert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ich sag mal zu, ich habe ja Maschinenbau studiert.
Jetzt wird ausgeholt.
Ja. Und wenn man eins gelernt hat im Maschinenbau, dann sind immer da bei Formeln Vorsicht zu genießen, wo irgendwelche besonderhaften Faktoren oder Einzelzahlen plötzlich auftauchen, mit denen man irgendwas erst multiplizieren oder dividieren muss. Da ist immer Vorsicht gegeben. Es gibt so ein paar Naturkonstanten, die wissenschaftlich mittlerweile hinreichend bewiesen sind. Aber wenn irgendwo einfach irgendeine schnöde Zahl auftaucht und man muss dann mit irgendeinem Faktor multiplizieren und dann kommt man zu einem wundersamen Ergebnis, dann gilt im Maschinenbau immer, Achtung, das ist zu hinterfragen. Und so würde ich das hier einfach mal übertragen auf die Sportwissenschaft.
Sehr gut.
Da kommt von irgendwoher eine Zahl und die soll ich mit irgendwas multiplizieren. Und dann kommt wie durch Geisterhand eine RF Max raus.
Ja, sehr gut. Okay, dann lasst uns mal zur aus meiner Sicht besten Methode zur Ermittlung der maximalen Herzfrequenz und damit auch zur Ermittlung der individuellen Herzfrequenzbereiche kommen. Das ist für mich die Leistungsdiagnostik, denn diese ist doch sehr genau und sie hat vor allem den Vorteil, dass sie unter medizinischer Aufsicht und in einer klinischen Umgebung stattfindet. Kurz angeschlagen, was ist eine Leistungsdiagnostik? Also gängig ist ja die sogenannte Laktat-Leistungsdiagnostik. Die wird mithilfe eines Leistungstests durchgeführt und da wird dann die Laktatkonzentration in deinem Körper bei unterschiedlicher Belastungsintensität und unter standardisierten, also Laborbedingungen, gemessen. Und durch diese Diagnostikform kann dann deine individuelle anaerobe Schwelle abgeschätzt werden. Die Schwelle, die hatte Carsten ja schon mal ins Spiel geworfen. Ergänzend zur Laktat-Leistungsdiagnostik wird heutzutage auch häufig eine sogenannte Spiroergometrie, übersetzt Atemgasanalyse, eingesetzt. Ganz spannend, weil wenn man da mal so ein bisschen in die Historie guckt, früher gab es einfach da die Messgeräte für nicht oder es war sehr kompliziert, sehr aufwendig. Mittlerweile wird es aber von guten, sag ich mal, Instituten wird das immer mit durchgeführt mit der Laktat-Leistungsdiagnostik. Bei der Spiroergometrie werden deine Atemgase analysiert, was wiederum dann eine Analyse deiner Stoffwechselvorgänge ermöglicht. Und bei dieser Leistungsdiagnostik, bei der Laktat-Leistungsdiagnostik, wird eben auch deine maximale Herzfrequenz bestimmt. Wie genau funktioniert das dann in der Praxis? Am gängigsten ist eigentlich die Leistungsdiagnostik auf dem Ergometer oder auch auf dem Laufband, was natürlich für jetzt Läufer und Läuferinnen auch das Mittel der Wahl idealerweise sein sollte. Da wird dann ein sogenannter Stufentest durchgeführt. Das heißt, es gibt über verschiedene Zeitintervalle das ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe schon Stufentests gemacht auf dem Laufband, wo die Zeitintervalle 2 Minuten, wo die Zeitintervalle 3 Minuten und wo es 4 Minuten war. Also es ist unterschiedlich, je nachdem, welches Protokoll da genutzt wird. Aber vom Prinzip ist es so, du hast halt ein Zeitintervall, was du in einer bestimmten Geschwindigkeit läufst. Am Ende des Intervalls wird dir Laktat aus deinem, also wird dir Blut aus deinem Ohrläppchen genommen, wo dann dir das Laktat draus gemessen wird und dann wird die Laufgeschwindigkeit erhöht. Du läufst wieder über dasselbe Zeitintervall. In der schnelleren Laufgeschwindigkeit am Ende wird wieder Blut und damit Blut entnommen, das Laktat gemessen und das wird gesteigert bis zu dem Punkt, wo du nicht mehr kannst. Also da geht es halt um eine Ausbelastung. Da sind wir wieder bei der maximalen Herzfrequenz, was wir am Anfang erzählt haben, die wird da gemessen bei deinem absoluten körperlichen Belastungslimit. Und das wird dann eben auch da der höchste Wert, der dann bei der Leistungsdiagnostik gemessen wird, ist dann sozusagen, wird dann als deine maximale Herzfrequenz bestimmt. Warum ist jetzt die Leistungsdiagnostik aus meiner Sicht die genaueste Methode, um deine maximale Herzfrequenz zu bestimmen? Das ist aus meiner Sicht so, weil man eben diese medizinische Begleitung hat. Du hast die Laborbedingungen und du hast die besten Voraussetzungen, um dich maximal auszubelasten. Weil das ist eigentlich das, was ja die Voraussetzung ist, damit man eben diese maximale Herzfrequenz bestimmen kann. Das ist aber, muss ich dazu sagen, für, sag ich mal, mein Lieblingswort, den Otto-Normalläufer oder die Anna-Normalläuferin, gar nicht so einfach. Weil wirklich an so ein Leistungslimit zu gehen, wenn man das nicht gewohnt ist, ne, wenn man sagt, ich laufe zwar regelmäßig, aber ich jogge so easy peasy immer so meine Runde in meinem Wohlfühltempo, dann kennt man das nicht, an diese Leistungsgrenze zu gehen. Und je nachdem, was für ein Typ man ist, das ist auch so ein bisschen, manche Leute können das besser, ans Limit zu gehen. Andere können das gar nicht so gut. Ich zum Beispiel zähle auch zu den Leuten, denen das unglaublich schwer fällt, tatsächlich, da so ans eigene Limit zu gehen. Das ist nicht so einfach. Aber in Form einer Leistungsdiagnostik ist es aus meiner Sicht halt am besten erreichbar, weil du hast erstmal die klinischen Bedingungen, du hast die medizinische Betreuung, also du musst dir auch keine Gedanken machen, da sind halt Experten, Expertinnen da, die sich um dich kümmern und die auch dich pushen entsprechend. Also ich denke, wir alle drei haben bestimmt schon, also ich weiß nicht, aber haben alle schon mal so eine
Leistungsdiagnostik.
Du hast noch nie eine Leistungsdiagnostik gemacht?
Nein.
Oh mein Gott, okay. Ja, also
ich sag auch gleich warum.
Ja, okay. Also ich habe schon sehr viele Leistungsdiagnostiken gemacht, auch vor meiner Ausdauersportzeit und auch in meiner Tenniszeit habe ich regelmäßig solche Diagnostiken gemacht und da hast du dann halt immer medizinisches, sportmedizinisches Fachpersonal an deiner Seite, die nicht nur da professionell deine Werte alle aufnehmen und dich professionell anleiten bei dieser Diagnostik, sondern dich auch entsprechend dann pushen am Ende, um wirklich das, deine maximale Leistung aus dir rauszuholen. Und das sind aus meiner Sicht die besten Bedingungen, um da wirklich die beste Ermittlung der maximalen Herzfrequenz und dadurch auch deiner Herzfrequenzbereiche zu bekommen. Eine ähnliche Form der Leistungsdiagnostik ist übrigens auch das Belastungs-EKG, das vielleicht wieder den Leuten, also gängiger bei den Leuten ist. Also auch da geht es ja darum, sich maximal auszubelasten und auch über ein Belastungs-EKG kann man eine HF-Max bestimmen. Und aber auch da ist natürlich die Voraussetzung, dass du dich voll ausbelastest. Ne?
So, jetzt muss ich mal ein bisschen Wasser in den Wein hier reinkippen, ne, und Schorle draus machen. In der Theorie hast du vollkommen recht. Ist das die beste und für leistungsorientierte Sportler ist das mit Abstand die beste Methode, um einfach die, ja, ihre, auch die einzelnen Bereiche zu bestimmen. Ne? Was du jetzt so ein bisschen nebenbei nur so erzählt hast, es geht ja letztendlich auch oft um diese anaerobe Schwelle, also genau um diese Laktatschwelle. Die wird ja darüber auch mit irgendwelchen Kurven angemessen. Und tatsächlich hat man mir damals davon abgeraten, weil ich genau einer von denen bin, die eben nicht sich ausbelasten können. Und die wenigsten Hobbysportler können das aus meiner Sicht. Je weniger Erfahrung du hast im Sportbereich, umso schwieriger fällt dir das. Und was ich tatsächlich als Trainer dann im Nachhinein schon, ich habe einige Leistungsdiagnostiken vorgelegt bekommen, ne, auch von angesehenen Instituten, von Sportlern, also in dem Fall waren es Frauen, die das gemacht haben. Das war das Papier nicht wert, auf dem stand, weil ganz einfach die Sportlerin nicht in der Lage war, auch nur annähernd an ihre Grenzen zu gehen. Und damit kamen Werte raus, die hinten und vorne einfach nicht gestimmt haben. Also das hat man auch, also dadurch, dass ich halt über Jahre, die teilweise schon begleitet habe beim Training, konnte ich das einigermaßen abschätzen. Es hat einfach nicht gepasst. Und dann habe ich sie gefragt, ich sage, hat man dich denn wirklich bis an die Grenze gepusht? Und bist du denn wirklich an deine Grenze? Naja, für mich schon, aber da war vielleicht schon irgendwie hier noch was drin. Und ja, es ist halt wie bei vielen Dingen, ne, wenn du sie ordentlich durchführst, funktioniert es, aber wenn du es halt nicht richtig durchführst oder nicht richtig durchführen kannst, ja, musste auch das Ergebnis mit Vorsicht genießen, ist meine Meinung dazu. Ne? Nichtsdestotrotz, wie gesagt, für ambitionierte Sportler absolut das Mittel der Wahl, keine Frage.
Aber die HF Max ist ja bei einem Belastungs-EKG und auch bei einer Spiro und auch bei einer Laktatmessung ja nur ein Abfallprodukt. Da geht es ja um was anderes.
Genau.
Also sie ist ja nicht der Hauptwert, weswegen man das macht. Und ich verstehe die Aussage ehrlich gesagt gerade nicht ganz, dass die Ausbelastung, also du kannst trotzdem einen richtig guten Laktatwert rauskriegen, ohne dass du dich ausbelastest.
In dem Fall hat halt beides nicht funktioniert.
Das ist tatsächlich ein anderes Thema. Das ist auch heute nicht das Thema, dass innerhalb dieser Leistungsdiagnostiken 5000 verschiedene Modelle und Varianten es gibt.
Genau.
Und das ist ein Thema alleine für einen eigenen Podcast.
Genau, das ist mal ein Thema für einen eigenen Podcast, wobei wir uns da sehr aufpassen müssen. Ich glaube, da ziehen wir uns sehr den Unmut aller Spiro- und Leistungsdiagnostiker auf den Hals, weil es einfach, es ist super fehleranfällig, die ganzen Verfahren.
Ja, genau.
Und wenn das nicht gut gemacht wird, dann kommt da Blödsinn raus.
Wenn es gut gemacht wird, dann funktioniert es auch gut.
Genau.
So, das muss man auch
dazu sagen. Ist halt. Aber trotzdem habt ihr natürlich recht, wenn die Leute sich nicht richtig ausbelasten, ist dieser HF-Max-Wert, der damit abfällt, nicht das wert. Und das ist dann das große Problem, weil zum Beispiel Joey Friel in seinen Formeln auf Laktatwert, also auf diese Laktatzielgröße, Maximalpuls und Ruhepuls abzielt. Mhm. Wenn davon einer der drei Werte nicht stimmt, dann hast du ein Thema.
Aber also ich würde dann
vielleicht, warte mal kurz noch zum Belastungs-EKG habe ich tatsächlich mal gemacht. Ne? Und da kam ich nicht mal in die Nähe von meinem maximalen Puls. Weil auch das war...
Lass mich raten, also du hast es auf dem Fahrrad gemacht?
Ja.
Schon falsch.
Naja, fürs Laufen ist es eh das Falsche, genau. Also fürs Laufen war das war ja damals
das
auch...
Das ist halt auch nochmal so ein Thema, dass häufig wird es halt auf dem Fahrradergometer gemacht und Leute, die nicht auch extrem viel Fahrrad fahren, werden auf dem Fahrradergometer immer ganz andere Werte haben, aber wie auf dem Laufband.
Also selbst ich... Ich bin auch der Meinung, das ist auch eine Kraftkomponente auf dem Rad. Also bei mir ist es so, dass da einfach dann irgendwann die Kraft fehlt und ich mich gar nicht dann vom Herzbereich so weit auslassen kann. Aber wie gesagt, das ist echt ein Thema für einen eigenen Podcast. Vielleicht noch ein Gedanke dazu aber von mir. Ich glaube, dass die Leistungsdiagnostik trotzdem ein gutes Tool ist, auch für die maximale Herzfrequenz. Ich bin nicht ganz der Meinung, Thorsten, dass das, du sagst, die meisten Leute nicht können. Ich glaube, viele Leute könnten das schon. Sie müssten aber richtig angeleitet werden und ganz klar, es müsste vorher ganz also klar sein, worum es geht. Und ich glaube, das fehlt einfach auch bei diesen Tests und diesen Diagnostiken. Die Menschen, die das da durchführen, die haben den Timeslot, den sie haben, um das einfach mit den Leuten durchzuführen und zu machen. Die Leute müssten aber besser gebrieft werden vorher, worum es geht und dass es halt wirklich darum geht, dass sie laufen vor dem Säbelzahntiger weglaufen müssen am Ende. So, weil das wird schon gar nicht gemacht. Und wenn du keine Ahnung hast und einfach nur hörst, es wird halt empfohlen, ja, mach doch mal eine Leistungsdiagnostik. Die Leute denken, okay, ich mache eine Leistungsdiagnostik, ich will es bestmöglich machen mit meinem Laufsport, ne? Dann mache ich mal so eine Diagnostik. Aber die werden gar nicht vernünftig gebrieft vorher. Das ist meiner Meinung nach das Problem, weil ich glaube schon, dass die meisten Leute es schaffen würden, da an ihre Grenze zu gehen oder zumindest annähernd an ihre Grenze zu gehen, aber die sind einfach gar nicht richtig gebrieft vorher. Und das ist,
jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht doch zu tief abrutschen in die Details der Leistungsdiagnostik.
Ja, es ist einfach spannendes Thema. Ne? Wie gesagt, da sollten wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Genau, okay, aber nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, die Leistungsdiagnostik ist die genaueste Methode, um am Ende deine Herzfrequenzbereiche zu bestimmen. Was ist die dritte Art der Möglichkeiten, um deine Herzfrequenzbereiche zu bestimmen? Das sind sogenannte Feldtests, die du auch übrigens, die werden mittlerweile zum Teil auch unter sportmedizinischer Betreuung angeboten und durchgeführt. Das wäre wiederum auch natürlich eine optimierte Möglichkeit, das Ganze zu machen. Es gibt aber eben auch viele Leute, die das in Selbsttests machen und auch die Uhren, da kommen wir dann gleich auch zu dem Thema vom Beginn von dir, Thorsten. Auch die Uhren geben da mittlerweile einem Möglichkeiten vor, dass man Selbsttests machen kann, um die eigene maximale Herzfrequenz zu bestimmen. Da gibt es echt ganz unterschiedliche Tests, also auch da gibt es nicht den einen Nonplusultra-Test, wo die Sportwissenschaft sich einig ist, dass das der perfekte Test dafür ist. Grundsätzlich geht es auch da darum, dass man halt einen Test findet, wo man sich maximal ausbelastet. Ich glaube, das haben wir mittlerweile verstanden. Um die maximale Herzfrequenz zu bekommen, muss man sich körperlich maximal ausbelasten. Da gibt es zum Beispiel in USA den Ein-Meilen-Test, dass man einfach sagt, man läuft eine Meile Vollgas. In unseren Gefilden ist es eher der 1000-Meter-Test, wo man sagt, okay, 1 Kilometer Vollgas. Auch da, wie ich es vorhin schon beim 5-Kilometer-Test gesagt habe, da geht es dann immer darum, über die Distanz wirklich das Maximale zu rauszuholen und dann am Ende nochmal, wenn man eigentlich schon fertig ist, nochmal zu versuchen, halt in der letzten Minute nochmal Vollgas zu geben, um wirklich an diese maximale Herzfrequenz ranzukommen. Es gibt das aber auch über längere Distanzen, auch in Form eines Steigerungslaufs, also dass man ähnlich wie beim genannten Stufentest bei der Leistungsdiagnostik halt nach und nach das Tempo erhöht, bis man irgendwann an einem maximalen Tempo angelangt ist. Es gibt das, dass man das am Berg das macht, um da an die maximale Herzfrequenz ranzugehen. Es gibt das, dass man auch das in Zeitintervallen macht. Also zum Beispiel, ich glaube, ich habe gesehen, will jetzt keine positive Schleichwerbung machen, aber in der Runner's World zum Beispiel wird ein Test beschrieben, dass man 3x3 Minuten mit je 2 Minuten Trabpause laufen soll, die ersten 3 Minuten noch in einem mittleren Tempo, dann schon an einem sehr schnellen Tempo und dann nochmal absolut Grenze. Dann gibt es den 5-Kilometer-Test von Joe Friel, den wir schon genannt haben, wo man einfach 5 Kilometer am Limit läuft. Und Thorsten, den Laktatschwellentest von Garmin, den kenne ich persönlich ehrlich gesagt nicht. Erzähl mal, was ist das für ein Test?
Genau, das ist ja, also wer eine Laufuhr von Garmin hat, also wohlgemerkt eine der teureren Modelle, also ich weiß nicht, ob, also eine Fenix 5 geht es auf jeden Fall los, 6, 7 sind wir ja mittlerweile, dann auch die 945er, also die 900er Serie kann das auf jeden Fall, bei anderen bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Und Achtung, dieser Laktatschwellentest bestimmt nicht deine HF Max, sondern die Laktatschwelle, diese anaerobe Schwelle, weil tatsächlich, und das war, das vergisst man gerne mal, die Laktatschwellentest funktioniert nur, wenn du deine maximale Herzfrequenz schon mal bestimmt hast. Ja. Also insofern, also Vorsicht, wer sich das nimmt, allerdings immer der gleiche Test durchgeführt, ist ja trotzdem auch ein Indikator. Warum mache ich den? Gar nicht wegen unbedingt der Herzfrequenzbereiche, weil die Laktatschwelle tatsächlich nur sehr wenig schwankt über die Jahre, also beim Pulsbereich. Aber was ich dort damit mache, ich sehe, wie fit ich bin, weil da wirst du nämlich auch die Geschwindigkeit an der Laktatschwelle gemessen. Und das ist so schon krass. Also im Moment ist es eher frustrierend als krass. Aber da sehe ich einfach meinen leistungsmäßigen Verfall über die Jahre und zwar sowas von radikal und brutal. Ja, da weiß man halt, wo man steht. Was macht der? Also das funktioniert nur, wenn du einen Herzfrequenzbrustgurt hast, also mit Messung am Handgelenk. Da streiken die, das geht nicht. Du brauchst halt einen von diesen teureren Brustgurten. Klar, du brauchst GPS, ist klar, sonst funktioniert das mit der Geschwindigkeit nicht. Und du musst deine Uhr schon lange getragen haben. Also je länger du die schon beim Training trägst, umso besser. Die Uhr muss mal von sich aus so einen VO2 Max-Wert, die maximale Sauerstoffaufnahme, was ja die Uhren oft jetzt ausspielt, Bucken, einfach mal festgelegt haben. Das sind so die Werte, mit denen
viele, viele vorherige genau. Annäherungen und das, irgendwas.
Deswegen sage ich das dazu, weil wenn man das nicht weiß und dann einfach nur wieder blind auf irgendwelche Werte vertraut, dann ist man wieder bei Schätzwerten, also wieder bei der Formel. Ne? Ja. Wenn das aber einigermaßen funktioniert, was machst du dort? Du machst genau das, was du bei einem Laktattest auch auf dem Laufband machst oder auch was du jetzt gerade beschrieben hast mit den Intervallen, also du steigerst halt deine Laufgeschwindigkeit. Also die Uhr gibt dir vor, in welchem Bereich du starten sollst und dann nach 2-3 Minuten schaltet sie um in den nächsten Pulsbereich und in den nächsten und den nächsten und das machst du so lange, bis du halt, also es geht nicht an die Maximum, sondern es geht halt wirklich, also du bist schön schnell unterwegs, aber nicht am Maximum. Ja, und dann sagt der Test abgeschlossen und dann spuckt er dir aus, Laktatschwelle liegt da und da mit der und der Geschwindigkeit. Ne? Und,
okay, aber also ja, jetzt nochmal im Detail, was muss man da machen, Thorsten?
Du läufst halt in verschiedenen Geschwindigkeiten. Also so ähnlich wie auch auf dem Laufband, nur Achtung, ne, natürlich wird da kein Laktat gemessen. Es wird halt nur simuliert, ne, weil es wird ja kein Blut genommen.
Also das heißt, du läufst auch gesteigt, also auch wie so ein Stufentest.
Genau.
Also
die
Geschwindigkeit steigerst du nach und nach immer mehr. Ja, okay.
Ja. Das.
Und das.
Mach es fertig.
Also der fängt halt an mit einem flotten, lockeren Tempo und dann steigert es so alle. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, es sind auch alle 2 Minuten. Alle 2 Minuten oder alle 3 Minuten wird der Wert gesteigert. Und das geht halt so lang, bis du halt wirklich an einem echt, also echt flott unterwegs bist, aber eben nicht am Maximum, ne? Also es ist jetzt kein Zielsprint mit HF Max.
Ja, ich glaube halt, das große Problem von diesen ganzen Tests, und da ist es auch erstmal egal, ob es Laktatmessung im Spirobereich ist oder im Feldtest, das große Problem von den Tests ist, dass sie über die Jahre immer kürzer werden.
Ja, das stimmt.
Theoretisch kannst du den Wert tatsächlich nur bestimmen. Also, wenn man mal ins Radfahren guckt, wo das ja alles herkommt mit ihren Powerwerten. Der ursprüngliche Feldtest war 1 Stunde ausbelasten. Und nach 1 Stunde hat man gesagt, das ist der durchschnittliche Wattwert. Das ist das, was du 1 Stunde
Für
leisten
die
kannst und
Schwelle.
das für die
Die Schwelle
Schwelle.
ist einzuordnen.
Dann konntest du aber auch die anderen Werte daraus mit ermitteln durch dieses Verfahren. So, dann irgendwann hat man den so weit zusammengedampft. Mittlerweile gibt es Tests, die gehen ja nur noch 20
20
Minuten. Das ist so
Minuten, genau.
die unterste Schwelle, die man erreicht hat. Es gibt aber auch Tests, die sind noch kürzer. Das sind dann
Ja, also
irgendwelche wilden Stufentests oder die nur so 9 bis 12 Minuten gehen.
ja, natürlich immer mit dem Ziel, dass halt so ein Test nicht so eine unfassbare Anstrengung ist,
Ja,
ne?
aber das
Genau.
ist genau der Fehler.
Ja.
Der Körper kann ja
Ja.
erst Anstrengung und auch unser Laktatwert, also wenn diese ganzen Laktatmessungen, unser Körper ist ein System, was sich immer erst wieder einschwingen muss. Man sagt zwar, nach ungefähr 2 Minuten hat er sich eingeschwungen. Das ist ja auch so die Daumenformel, wenn man aus dem Vollsprint stehen bleibt und mit der maximalen Herzfrequenz läuft oder eine sehr hohe Herzfrequenz hat, dann sagt man, ein gesunder Körper sollte nach ungefähr 2 Minuten wieder im Normalbereich mit der Herzfrequenz sein. Dann ist eigentlich alles schick, sagt man ja immer. Das sind aber alles nur so ungefähre Einschwinggrößen. Und eigentlich wäre es besser, man würde so ein Ticken darüber hinausgehen und sagen, ich warte lieber 3 Minuten bis ich das nächste Mal Laktat nehme, oder 3,5 Minuten vielleicht sogar, dann habe ich garantiert einen eingeschwungenen Zustand, wo ich auch wirklich einen guten Wert messen kann. Das führt aber dazu, dass die Tests länger werden. Dann sind wir wieder bei dem Thema, das dauert den Leuten dann wieder zu lange. Es ist zu anstrengend auf dem Band. Und ich kann natürlich auch weniger Leute pro Stunde da durchschleifen durch mein System.
Genau,
Das muss man
also
auch ehrlicher halber sagen.
da sind wir halt dann beim Problem, dass diese ganzen Tests halt auch aus dem Leistungssport kommt, ne? Also aus dem Spitzensport, da ist das Ganze erfunden worden und heute halt in den Hobbybereich einfach adaptiert wird und eins zu
Eins zu
eins, ne?
eins
Und
adaptiert
das
wird, ja.
funktioniert halt nur bis gar nicht. Also nur im nee, falsch, gar nicht stimmt nicht. Das wäre falsch. Die Aussage ziehe ich zurück. Entschuldigung. sondern halt in Grenzen. Punkt.
Ja.
Du hast noch einen ganz
Okay.
anderen Aspekt gerade so voll im Nebensatz gesagt, das fand ich total spannend. Du hast nämlich gerade darauf hingewiesen, dass diese Zonen sich gar nicht so krass verändern.
Genau.
Und das
Ein
ist.
bisschen haben sie sich verändert, weil ich halt älter geworden bin als noch in meiner Zeit.
Das
Also,
ist tatsächlich ein Thema. Da muss man wieder verstehen, dass das Ganze ja mathematische Berechnungen und Geometrie und ein bisschen was damit zu tun hat. Was sich nämlich tatsächlich verschieben lässt mit Training, ist dieser gesamte Verbund von Zonen innerhalb der Geschwindigkeit, in der du dich bewegst. Also
die
deine Sch
Geschwindigkeiten ändern sich massiv.
Ja, genau. Das ist das, was sich am Ende als Training widerschlägt. Die Leute erwarten aber häufig, wenn sie jetzt das nächste Mal zur Leistungsdiagnostik gehen, dass sich der Wert geändert hat. Also, dass sie dann nicht mehr 168 Schläge als Laktatwert haben, sondern es vielleicht nur noch 150 oder so. Oder dass manche eben reingehen und sagen, ich erwarte, dass sich meine Maximalfrequenz verbessert hat. Das ist aber genau der falsche Indikator,
Ja,
auf den sie
das ist
gucken müssen.
richtig.
Eigentlich wäre es besser, sie hätten exakt dieselben Werte wie beim letzten Mal.
Nur bei einer höheren
Bloß
Geschwindigkeit.
bei einer höheren
Genau. Aber
Geschwindigkeit.
deswegen finde ich halt den Laktatschwellentest einfach so, also ich finde halt die Geschwindigkeit ist viel spannender, für mich viel aussagekräftiger, weil die sagt, was ich im Moment im Kasten habe, ne? Und wie gesagt, ein anderes Beispiel vielleicht auch noch, Aber nee, ich glaube, das verschieben wir beim nächsten Mal so mit dem Thema Herzfrequenzbereiche,
Ja.
ne? Weil es gibt da ja auch noch so ein Drift und so weiter und da gibt es noch viele Dinge, über die man da reden kann.
Na,
Ne?
das artet, glaube ich, aus hier, ne?
Genau,
Sonst,
wir sind
ja.
jetzt eh schon, ich glaube, wir haben die Stunde schon erreicht, also insofern,
Ja, also
ja.
um nochmal das zu sagen jetzt, wenn man das in Form eines Selbsttests durchführen will, es ist unglaublich schwer, das halt richtig durchzuführen, dass es wirklich sinnvoll ist, weil auch da sind wir wieder bei dem Thema volle Ausbelastung. Und das will ich nochmal sagen, weil das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist nicht aus meiner Sicht nicht unbedingt aus körperlicher Sicht ein Problem. Aber mental ist es unglaublich schwer, dass man eben auf dieses Level geht, ich renne um mein Leben vor dem Säbelzahntiger, ne? Weil das ist natürlich eklig, das ist ja, da muss ich ja, also wenn ich meine Herzfrequenz auf den maximalen Wert trimme, das ist nicht kein schönes, entspanntes Laufen, sondern das ist ekelhaft, auf Deutsch gesagt, ja, in so einem Bereich zu laufen. Das ist nicht schön. Und das ist halt mental unglaublich schwer, sich dahin zu bringen, dass man das wirklich macht. Das ist grundsätzlich kein körperliches Problem, dass man da nicht hinkommen kann, aber man muss halt vom Kopf her dazu bereit sein, da hinzugehen, in diese Schmerzgrenze, die wirklich eklig ist. Und
Und
das
das
ist
ist
so
für
schwer.
mich das größte Problem. Also ich kriege das halt nicht
Ja,
hin,
also für
ne?
mich ist
Also
das
nicht so
auch
richtig, ne?
unglaublich schwer.
Also ich habe
Und
das,
ja.
vielleicht, warte mal, lustige Geschichte an der, kurz lustige Anekdote an der Geschichte dazu. Das letzte Mal, als ich das bewusst gemacht habe, war, als ich in meiner damaligen Firma beim Firmenlauf unbedingt der als Erster durchs Ziel laufen wollte und ein fast 20 Jahre jüngerer Kollege mir da echt auf den Fersen war, ne? Und
Der Säbelzahntiger-Kollege.
genau, da war der Kollege.
Aber das ist die perfekte Überleitung zur alternativen Form der
Das
Selbsttests.
stimmt. Das stimmt. Ja. Weil das alleine das einfach für sich durchzuführen, da in diesen mentalen Modus reinzukommen, dass man wirklich an die Schmerzgrenze geht, ist unglaublich schwer. Wenn man aber einen Anreiz hat, so wie Thorsten jetzt mit dem Kollegen beim Firmenlauf, dann ist es wieder was anderes. Und deswegen empfehle ich, halt so einen Selbsttest dann im Rahmen eines Wettkampflaufs zu machen. Das habe ich ja vorher auch schon gesagt, dass ich halt deswegen diese 5 oder 10 Kilometer Form tatsächlich ganz nett finde, weil das halt gängige Wettkampfdistanzformate sind, weil man einfach bei einem Wettkampf sich besser pushen kann. Man hat die ganzen Mitläufer, vielleicht ist man so kompetitiv unterwegs wie Thorsten mit dem Kollegen, dass man jemand anderen unbedingt schlagen möchte, der ungefähr auf demselben Leistungslevel ist. Oder man lässt sich von anderen ziehen, man hat die Stimmung, die Atmosphäre, die Zuschauer, all das pusht einen einfach viel mehr und macht es einem leichter, da wirklich an die Schmerzgrenze zu gehen. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn ihr so einen Selbsttest machen wollt, dann nutzt gerne einen Wettkampf, weil das alleine in Eigenregie durchzuführen ist schwer. Ansonsten, wenn ihr es trotzdem in Eigenregie durchführen wollt, holt euch Unterstützung. Holt euch jemanden, der entweder, wenn ihr das auf der Bahn macht, also ich würde euch da auch immer empfehlen, das auf einer Laufbahn zu machen, holt euch jemanden, der an der Bahn ist und euch pusht von außen, der euch richtig Feuer macht. Oder habe ich auch schon mit einigen Sportlern und Sportlerinnen von mir gemacht im individuellen Coaching, dass ich mit denen einen Leistungstest gemacht habe. Ich bin mit dem Fahrrad nebenher gefahren und habe die gepusht ohne Ende. Auch das ist möglich, wenn ihr jemanden habt, der mit dem Fahrrad neben euch herfährt und im idealen Fall, also wenn es funktioniert, ist das halt jemand, wo ihr dann irgendwann den verflucht und den mal kurzzeitig hasst, dass der erst noch sagt, so jetzt nochmal schneller und es geht nochmal schneller, dann habt ihr das richtig gemacht. Dann seid ihr in dem Bereich, in den ihr reinlaufen
Ich
sollt.
stelle mir gerade vor, wie Hanna hinter einem mit dem Fahrrad herfährt und mit der Peitsche durch die Luft
Ja, kann nicht sehr gut,
wedelt. Und
nicht
damit
weil
droht,
ich
dass die
wollte gerade
Kleid
sagen, ich
weiß
trifft.
gar nicht, ob das so angenehm ist.
Kann ich sehr gut, nicht weil ich es böse meine, sondern weil ich einfach weiß, warum ich es mache. Und am Ende ist man dann ja dankbar, wenn es geklappt hat. Und ist auch, ich finde, das ist auch vollkommen fein, das sage ich auch immer meinen Athleten und Athletinnen, auch bei bestimmten Trainings, dass sie mich dann mal kurzzeitig hassen, wenn die das sehr intensive Training sind. Das ist auch total
Den das
fein.
Schicksal.
Genau. Aber dann, genau, also wenn ihr es nicht in Form eines Wettkampfs macht, sucht euch Unterstützung, dass jemand dabei ist, der euch da einfach hilft, wirklich an die Schmerzgrenze zu gehen. Jetzt haben wir viel über die Berechnung der maximalen Herzfrequenz gesprochen und wie man, mit welchen Methoden man das machen kann. Wie werden denn aber dann eigentlich die Herzfrequenz Bereiche basierend auf der maximalen Herzfrequenz berechnet? Auch da gibt es leichte unterschiedliche Modelle. So das klassische Modell, was aber eigentlich so gängig ist, ist das, dass man 5 verschiedene Zonen hat. Ganz einfach, Zone 1 sind 50-60% der maximalen Herzfrequenz, Zone 2 60-70%, Zone 3 70-80%, Zone 4 80-90% und Zone 5 90-100%. Wie gesagt, da gibt es auch noch und da gibt es unterschiedliche Modelle. Auch da ist es nicht so, dass es dieses eine Modell gibt, wo sich die Sportwissenschaft irgendwie einig ist, dass das das perfekte Modell ist. Es gibt dann auch teilweise noch die innerhalb der einzelnen Zonen nochmal Unterscheidungen, gerade in der Zone 5, da wird dann oft auch noch, gibt es zum Beispiel, wenn wir wieder bei Friel sind, gibt es 5a, 5b, 5c, also da wird dann nochmal detaillierter auch unterschieden.
Wobei man sagen muss, Friel geht ja nicht auf die HF Max, sondern der nimmt das ja immer von das Threshold.
Ja.
Und diese 5a, b, c beziehen sich bei ihm ja immer auf diese oberhalb des Threshold-Wertes.
Ja,
also
das stimmt.
Das unterteilt sich noch ein bisschen anders.
Aber also nur als Beispiel, es gibt halt einfach verschiedene, so ein bisschen leicht verschiedene Modelle, aber so das ist so, sag ich mal, dieses Basismodell, an dem man sich orientieren kann, was zum Beispiel auch bei den Garmin-Uhren, woran sich Garmin halt, wonach Garmin das berechnet. Da seht ihr nur, warum haben wir jetzt die ganze Zeit über maximale Herzfrequenz gesprochen, weil halt dann diese Modelle dann sich eben basierend auf der maximalen Herzfrequenz die Herzfrequenzzonen berechnen. Genau. So, jetzt haben wir lange irgendwie darüber gequatscht und sind auch ein bisschen ausgeschweift und werden gerne noch weiter ausgeschweift, wofür wir dann weitere Podcasts vielleicht benutzen werden. Wir haben ja zu Beginn gesagt, die Herzfrequenzbereiche der Laufuhr sollte man nicht immer für bare Münze nehmen. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Uhr die wirklich den HF-Max-Wert irgendwie anzeigt, vielleicht nicht so hoch ist. Jetzt nochmal, am Ende nochmal die Frage gestellt an euch. Also was meint ihr? Also ich bin der Meinung, dass der HF-Max-Wert der Uhr für die meisten und gerade bei unerfahrenen Läufern und Läuferinnen eher geringer ist als der wirkliche Wert und entsprechend auch die Herzfrequenzbereiche, die einem angezeigt werden, nicht korrekt sind. Was würdet ihr abschließend dazu sagen?
Es kann in beide Richtungen ausschlagen, ganz ehrlich. Also ich bin da wieder bei dem mathematischen Modell. Das kann in beide Richtungen ausschlagen. Also es würde für jemanden, der zum Beispiel extrem niedrige Herzfrequenz hat und die Werte viel geringer sind als diese Berechnungen, würde das genauso nicht funktionieren. Also man sollte die Werte einfach mit einer gewissen Skepsis betrachten. Man sollte sie nicht ganz ignorieren vielleicht, aber man sollte sie beobachten, wenn man da Interesse dran hat. Man muss überhaupt nichts. Also man braucht die Werte eigentlich gar nicht. Das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen. Aber man sollte sie mit einer gewissen Skepsis beobachten, wenn man es beobachten möchte. Und dann halt aber auch wirklich über einen längeren Zeitraum das benutzen. Und ich glaube, je länger du im gleichen System unterwegs bist und je mehr Daten du zur Verfügung hast und je abwechslungsreicher du trainierst auch, umso besser wird es funktionieren. Das heißt aber lange noch nicht, dass es deswegen super gut ist.
Carsten?
Das ist meine Meinung.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen immer wieder überrascht, wie gut die Uhren tatsächlich mittlerweile sind.
Wenn sie genug Daten haben.
Wenn sie genug Daten haben.
Das heißt doch über viele Jahre, oder? Um da nochmal ein bisschen konkreter für unsere Hörer und Hörerinnen zu sagen.
Ja, also zumindest mal über viele Monate.
Viele
also
so Jahre Training.
Ein Jahr Training, glaube ich, braucht man schon. Vor allen Dingen muss man natürlich aufpassen, gerade wenn man Anfänger ist, verändern sich diese Werte am Anfang natürlich exponentiell, ne? Also am Anfang wird man halt schnell besser und irgendwann erreicht man dann gewisse Plateaus und von da aus wegzukommen ist es nicht mehr ganz so einfach. Und ich glaube, man muss so die ersten 1-2 Plateaus erreichen, damit die Uhren dann auch wirklich sinnvolle Werte ausspucken, die irgendwas mit der Realität zu tun haben. Mhm. Ich glaube, das, was Thorsten auch gerade gesagt hat, ist nochmal, und das haben wir ja ganz am Anfang auch gehabt, ne? Wenn jemand sagt, er trainiert immer im Pulsbereich 130 Schläge, dann ist das eine Aussage, die ohne Kontext völlig wertlos ist.
Ja.
So, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Erstens mal ist es eine Herzfrequenz von irgendjemandem und nicht meine eigene. Also ich kann es schon mal gar nicht mit mir vergleichen. Das Zweite ist, ich weiß nicht, in welchem System trainiert er gerade, was war sein Trainingsziel, was hat er vielleicht sich auch vorgenommen zu trainieren, was hat er ermittelte Werte. Ne? Vielleicht ist das bei ihm ja auch so, dass das passt. All das kenne ich alles nicht und die Zahl 130 ist eine Nullaussage. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das erkennt. Und dann macht es auch wieder Spaß, sich damit zu beschäftigen, wenn man akzeptiert, was es alles nicht kann.
Ja.
Und dann ist es halt wichtig, dass wenn man sich damit beschäftigt, dann, und man macht unterschiedliche Dinge, also man macht zum Beispiel auch zwei verschiedene Stufentests oder Selbsttests, Feldtests, dann, dass man die Werte wieder im Kontext zueinander sieht und eben nicht sagt, naja, bei dem einen Test habe ich 164 als Spitzenwert gehabt und bei dem anderen 166. Erstens mal ist 164 und 166 nicht so weit auseinander, dass das nicht einfach Tagesform, Wind oder sonst irgendwas abhängig sein kann.
Na, deswegen sollte man ja idealerweise eine Leistungsdiagnostik machen, wo solche Faktoren schon mal ausgeschlossen sind. Wo
ja, Tagesform kannst du aber auch nicht ausschließen.
Ja, Tagesform, ja, aber
selbst bei einer Laborbedingung. Aber so doof das klingt mag, bei einem Labor, wo du auf einem Laufband ist, wenn das schlecht geölt ist beim zweiten, es mag doof klingen, aber das
ja,
hat schon
auch,
den
klar,
Einfluss,
auch da
den
findet
du brauchst.
Man was, aber da werden, da werden gewisse Einflussfaktoren halt ausgeschlossen. So, das heißt nicht, dass es perfekt ist. Auch,
minimiert.
Das,
ne? Minimiert.
Genau. Aber das ist,
genau. Sag mal lieber minimiert.
Genau, ja. Aber das ist genau der Punkt. Und was man sich außerdem noch, also wir wissen jetzt, okay, den Wert zu bestimmen ist fehlerbehaftet, die Formeln dahinter sind alle so teilweise mit Streuung. Und jetzt kommt noch der letzte Faktor dazu, den man sich auch noch eingestehen muss. Natürlich hat unser Körper keine festen Grenzen und Schwellen eingebaut. Mhm. Na, also das heißt, wenn eine Garmin sagt, 60 bis 70 HF Max ist ein guter Wert, um im Ausdauerbereich, also im aeroben Bereich zu trainieren, heißt das nicht automatisch, dass bei 70% der HF Max sofort der Wert umschlägt. Also bei 70,1 hat man dann einen komplett anderen Wert. Trainiert man nicht mehr aerob. Das ist halt Quatsch.
Ja, aber die Uhr zeigt plötzlich gelb an statt
ja, genau.
grün.
Ja, also
Das ist halt Quatsch, ne? Das muss man einfach wissen, dass es da auch nochmal Zonen gibt und Bereiche. Und dann ist es halt wichtig, dass man einfach über die Zeit guckt. Und das ist dann den meisten Leuten halt irgendwann zu aufwendig.
Genau, also und da sind wir wieder am Anfang, wenn man halt so wie wir drei viele Jahre lang den Sport macht, ne, und auch da mit unserem Trainerblick halt auch auf die eigenen Werte natürlich immer so ein bisschen bewusster drauf blickt, dann hat man irgendwann glaube ich, kann man ganz gut einschätzen, wo die eigenen Bereiche ungefähr liegen, ne. Aber das ist halt wirklich einfach die Erfahrung über viele Jahre, über viele Daten, die wir selbst gesammelt haben. Und das ist halt nichts, was man mal eben von heute auf morgen ideal machen kann. Dann sollte man, bin ich immer noch bei der Empfehlung, Leistungsdiagnostik machen. Wenn man sagt, ich möchte das einfach, das interessiert mich, ist das immer erstmal der wichtigste Weg. Aber auch da sollte man immer gucken, okay, ist das optimal gelaufen? Wie ordne ich das ein? Ne?
Und auch da sollte man sich vor Augen führen, mit einmal ist es nicht getan.
Ja.
Einmal Leistungsdiagnostik ist ein Startpunkt. Die dritte, vierte, fünfte Leistungsdiagnostik ist die Entwicklung.
Ja, und da, wo man dann eben auch wieder so viele Werte hat, dass man das
genau.
Ganze dann...
Und das ist halt, ja. Das muss man sich halt vorher überlegen, ob es einem dann das noch wert ist.
Genau, also es ist ja auch mit Kosten verbunden,
genau.
Muss man auch dazu sagen.
Das ist ja nun nicht ganz billig.
Ja.
Mhm. Deswegen gibt es ja so diverse Sachen, die dann so ganz preiswert und in 5 Minuten Alternativen versprechen.
Aber ich sehe schon, wir haben zwei zukünftige Podcast-Themen, die aus diesem Podcast hervorgehen. Zum einen, glaube ich, nochmal über Leistungsdiagnostik nochmal ins Detail zu gehen und dafür die Nerds unter unseren Hörern und Hörerinnen. Und das andere Thema ist, wir haben jetzt viel über die Bestimmung der Herzfrequenzzonen gesprochen. Aber wir sind ja noch gar nicht darauf eingegangen, wozu wir die eigentlich brauchen, warum die irgendwie relevant sind fürs Training. Ich glaube, da sollten wir auch nochmal in einem unserer nächsten Podcasts mal drüber quatschen, warum wir eigentlich überhaupt diese Herzfrequenzzonen denn bestimmen sollten. Ob es jetzt annähernd ist oder perfekt ist, ne? Aber das sind, glaube ich, so zwei Themen.
Also wir sollten, genau, wozu machen wir das eigentlich? Genau. Ne? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, muss ich das überhaupt machen? Haben wir im letzten Podcast, heute haben wir über die Herzfrequenz, vor allen Dingen über die maximale Herzfrequenz und so die Bestimmung dieser Werte und auch die Schwelle mal gesprochen. Jetzt geht es eigentlich nur als nächstes um die Bereiche und was bedeutet das eigentlich für unser Training? Da sind wir jetzt dann, ich glaube, da sprengen wir dann noch sämtliche Rahmen. Also wenn wir schon heute lang sind, dann werden wir da noch länger. Aber vielleicht können wir das ja auch ein bisschen kürzer machen oder teilen. Das machen wir jetzt nicht gleich im nächsten Podcast, aber in einem der nächsten werden wir das auf jeden Fall nehmen. Und vielleicht zum Schluss noch, ich habe mal reingeschaut bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Also bei Apple Podcasts haben wir 4,8 Sterne, das ist schon mal cool von 5, ne? Haben aber nur in Anführungszeichen 74 Bewertungen. Bei Spotify haben wir 4,9 von 5 und haben 64 Bewertungen. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich spreche da jetzt einfach mal für euch mit, dass du unseren Podcast bei Apple Podcasts oder bei Spotify bewertest. Und natürlich am liebsten mit 5 Sternen, ist klar. Und wenn du ganz, ganz cool bist, dann schreibst du uns noch eine Rezension, weil das hilft uns einfach total. Und wer Feedback zum Podcast geben will, der schreibt uns an support@ausdauerclub.de. Da würde uns auch mal interessieren, ob ihr wirklich nach Herzfrequenz trainiert und wie.
Ja, und vielleicht noch dazu gesagt, wir wünschen uns natürlich im Idealfall immer 5-Sterne-Bewertungen von euch und nur positives Feedback, aber ihr könnt auch mal eine Rezension schreiben, die vielleicht nur 4 Sterne hat oder so, dann, weil Fun Fact am Rande, wir haben ja jetzt letztens mal in einer unserer Facebook-Gruppen bei einem unserer Laufkurse wurde gesagt, das kann gar nicht alles stimmen hier mit diesen ganzen Kommentaren von diesen motivierten Anfängerläufern und Läuferinnen. Das ist doch alles Fake, dass die hier alle so motiviert sind, das kann gar nicht sein. Da mussten wir ja sehr lachen, weil natürlich bei uns nichts Fake ist und auch wir sind nicht perfekt. Aber wir freuen uns natürlich, wenn bei uns die Läufer und Läuferinnen alle so motiviert sind. Also bei uns ist nichts Fake und auch wenn du jetzt keine 5-Sterne-Bewertung für uns hast, kannst du uns auch eine Rezension geben. Das ist auch völlig okay. Aber natürlich freuen wir uns noch mehr über die 5-Sterne-Bewertung.
Quatsch. Wenn einer keine 5 Sterne geben will, soll er das für sich behalten.
Jetzt ruft du zum Shitstorm auf.
Oh Mann. Okay, also wer uns nicht leiden kann, das könnte für euch behalten.
Ja, also immer seriös und konstruktives Feedback, bitte.
Bla, bla, bla. Gut.
Ich weiß ja, ich soll weniger sagen, aber es fällt mir sehr schwer. Es tut mir sehr leid, liebe Hörer.
So, Schluss jetzt. Aus, Schluss, vorbei für heute. Wir reden uns gerade um Kopf und Kragen.
Ciao.